Ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind immer noch im Römerbrief. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal an alle, die noch hinzugekommen sind. Römer Kapitel 13. Es geht um das Thema Staat und Regierung, Gemeinde und Obrigkeit. Es ist immer so ein bisschen eine schwierige Sache. Die zwei, die verstehen sich und verstehen sich halt doch nicht. Und wir haben ja in den letzten Jahren manches auch erfahren und mitgemacht, was es bedeutet, wenn der Staat in das Gemeindeleben versucht einzugreifen. Und wir wollen mal schauen, was das Wort Gottes uns eigentlich dazu sagt. Und ich habe darüber schon mal eine Predigt gehalten, aber das war im Herbst vergangenen Jahres und ich bin damals nicht fertig geworden. Und jetzt habe ich gedacht, ja, ich packe den letzten Rest noch, aber habe gemerkt, nee, ich mache es anders, ich mache das alles noch mal ein bisschen frisch und dann schauen wir jetzt, ich hoffe, ich werde heute fertig. Lass mich zu Beginn den Text lesen, Römer 13, die Verse 1 bis 7. Römer 13, Verse 1 bis 7. Da lesen wir in Gottes heiligem Wort, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersteht der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichtes, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Amen. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, wir haben dein Wort gelesen und ich möchte dich bitten, dass du Gnade schenkst, dass dein Wort in unseren Herzen ausrichtet, wozu du es sendest und gebrauchen willst. Öffne unsere Ohren, gib mir die richtigen Worte, um dich zu ehren und deinen Willen zu verkündigen. Amen. Ich möchte zunächst mit einer Vorbemerkung wieder beginnen. Da habe ich letztes Mal auch schon mit begonnen. Ich habe das Ganze überschrieben mit der Aussage, deine Regierung oder Obrigkeit und du. Und als Vorbemerkung dazu möchte ich sagen, dieser Text, den wir gerade gelesen haben, der ist Gottes Wort. Und zwar zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und das muss uns klar sein. Wir können den Text leicht lesen und wir können dem leicht zustimmen, vielleicht sogar noch. Aber wenn die Geschwister in Nordkorea den Text lesen, dann haben die ganz andere Gefühle wie wir hier. Oder in irgendwelchen anderen islamischen Ländern, wo die Verfolgung ein ganz, ganz anderes Ausmaß, ein ganz, ganz anderes Gewicht hat, wie hier in unserem Land. Und dessen müssen wir uns unbedingt bewusst sein. Dieser Text ist für alle Zeit, ist Gottes Wort. Er ist es. Er entwickelt sich nicht, er trifft nicht nur auf eine bestimmte Situation zu, sondern er ist heute auf der ganzen Welt, in jedem einzelnen Land, Gottes Wort. Das heißt, einfach damit wir das wirklich fühlen vielleicht, jede noch so diktatorische Regierung ist von Gott eingesetzt und ist Gottes Dienerin. Und wer sich ihr widersetzt, widersetzt sich Gott. Der sündigt. So, das einfach mal als Vorbemerkung und dann die Frage dazu, glauben wir das wirklich? Gestern Abend, wir hatten hier so ein Manteltreff für junge Leute ab 20, da habe ich mit jemandem diskutiert über, es ging um das Thema Taufe. Und egal wie die Positionen sind, um das geht es mir gar nicht, sondern mir geht es darum, dieser junge Mann, er war engagiert und hat engagiert mit Emotion, mit zitternden Händen seine Position vertreten. Und ich habe mich darüber gefreut, weil er sein Herz gezeigt hat, weil er ge gezeigt hat, er brennt für das, was er glaubt, für das, wovon er überzeugt ist. Und das ist meine Frage an uns heute Morgen. Glauben wir dem Wort Gottes? Brennen wir für das Wort Gottes? Sind wir davon überzeugt, dass das, was wir lesen, dass das, was wir hier heute Morgen hören werden, dass das Wort Gottes ist, dass es stimmt? Und ja, schlägt das durch in unser Leben hinein? So, die erste Frage, die wir uns stellen wollen, wer gibt der Regierung, wer gibt den Obrigkeiten, der über uns stehenden Macht überhaupt die Macht, die Möglichkeit? Und da lesen wir gleich in Vers 1, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt. Und das klingt banal, aber so ist es einfach. Das ist etwas, was wir glauben müssen. Das steht da geschrieben. Uns können die Obrigkeiten gefallen oder nicht. Das ist nicht die Frage. Es bleibt die Tatsache bestehen, dass Gott sie eingesetzt hat. Aber es ist genauso eine Tatsache. Daraus, dass Gott sie eingesetzt hat, können wir schließen, dass Gott über ihnen steht, weit über ihnen steht. Das ist genauso wahr und das ist genauso eine Tatsache. In Daniel 2, Vers 20 lesen wir, er, der Herr, er setzt Könige ein, er setzt Könige ab, er setzt Regierungen ein und setzt Regierungen ab. Er ist derjenige, der das tut. Und in Vers 4 hier im Römer 13 lesen wir, sie ist Gottes Dienerin, sie hat einen Auftrag von Gott. Gott ist es, der Obrigkeiten, der die Regenten, die Regierenden, er gibt ihnen die Autorität, er setzt sie ein. Und dieser Autorität unterstehen nicht nur die Menschen in der Welt draußen vor der Tür, sondern der unterstehen auch wir als Christen, auch der Christ. Der Christ, er gehorcht der Obrigkeit und wenn er der Obrigkeit nicht gehorcht, dann widersetzt er sich nicht der Obrigkeit auch, aber nicht nur, er widersetzt sich Gott. Er ist ungehorsam, er widersetzt sich Gottes Ordnung, er widersetzt sich Gott selbst. Und da ist die Folge Verurteilung und Strafe. In Sprüche 8, Vers 15 und 16 lesen wir, durch mich herrschen Könige und erlassen Fürsten gerechte Ordnungen. Durch mich regieren die Herrscher und die Edlen alle Richter auf Erden. Wie gesagt, es ist herausfordernd, so etwas zu sagen. Es ist herausfordernd, so etwas zu hören und anzunehmen. Denn es ist nicht in jedem Land so, dass so viel Freiheit herrscht von der Regierung wie in unserem Land. Trotzdem möchte ich als Punkt 2 die Frage stellen, für wen gilt denn diese Ordnung? Wen betrifft das alles? Wer muss sich unterordnen? Kannst du jetzt sagen, warum stellt er eigentlich diese blöde Frage? Es gilt natürlich uns allen. In Römer 12, Vers 2 lesen wir doch, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen sollen. Das heißt, wir sind ja unbehelligt eigentlich von der Welt. Das heißt, wir könnten sagen oder wir könnten argumentieren, wir gehören nicht zu dieser Welt und deshalb sind diese Ordnungen, diese Regierenden auch nicht für uns da, damit wir uns da unterordnen. Außerdem, du gehörst doch als Christ, wenn du Jesus Christus in deinem Leben angenommen hast, du gehörst doch einem anderen Herrn. Du gehörst doch einem anderen Regenten, einer anderen Obrigkeit, oder? Manche sind dadurch tatsächlich auch auf die Idee gekommen, keine Steuern mehr zu bezahlen, weil sie einfach mit dem nicht einverstanden war, was ihre Obrigkeit getan hat. Zum Beispiel, wenn in den Biologiebüchern, in den Schulen dann die Evolutionstheorie gelehrt wird, dann wollen wir das mit unseren Steuergeldern nicht unterstützen, so die Aussage. Und das ist ja nicht nur die Evolutionstheorie, die in den Schulen Einzug hält oder gehalten hat schon lange Zeit, sondern mittlerweile sind es noch ganz andere Ideologien. Und Da ist, kann man sich schon die Frage stellen, kann ich das eigentlich unterstützen mit meinen Steuergeldern? Ist das denn berechtigt? Und dann, wenn man denkt, dass wir uns nicht diesem Weltlauf anpassen sollen, dass wir da nicht mitmachen sollen, dann kommt man schon auf solche Ideen und Gedanken. Aber wir müssen gar nicht weit lesen und ich glaube, wir müssen auch in dem Fall wirklich kein Griechisch verstehen. Paulus gibt uns sofort eigentlich im ersten Wort eine sehr deutliche Antwort. Für wen gelten die Ordnungen? Paulus fängt an mit: Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter. Ganz Schlaue können jetzt sagen: Na gut, die Frauen sind nicht inbegriffen, aber in dem Fall ist das ein allgemeiner Begriff, ja. Jedermann, alle sind eingeschlossen. Wir sollen uns alle dieser Ordnung, diesen Obrigkeiten unterordnen. Und vielleicht ist es für uns so selbstverständlich, dass wir darüber lächeln und uns fragen, wie kommen Menschen auf den Gedanken, dass das für uns nicht zutreffen könnte. Aber ich möchte es nochmal sagen oder sagen, dieser Gedanke, dass es für Christen gar nicht zutrifft, weil sie einem anderen Herrn gehören, weil sie zu einem anderen Reich gehören, ist wahrscheinlich gar nicht so abwegig gewesen für die Leute damals. Denn es ist durchaus so, Paulus schreibt im Titus, seinem Sohn, seinem Nachfolger, schreibt dort in Titus 3, Vers 1: Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Also es war wohl schon damals eine Herausforderung, sich der Obrigkeit unterzuordnen. Und manche scheinen das vergessen zu haben und haben die Erinnerung gebraucht. In dem Fall Titus war auf Kreta tätig, haben es die Kreter gebraucht. Aber auch Petrus schreibt es in seinem Brief, also nochmal von jemand anderem, von einem Apostel des Herrn. Und das möchte ich, dass wir das lesen. 1. Petrus 1, 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Da finden wir auch nochmal diese Aussagen von Petrus jetzt geschrieben. Da lesen wir: Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Bist du schon mal von deiner Regierung gelobt worden, von deinen Obrigkeiten? Wäre manchmal schön, wenn das so passieren würde, gell? Aber die Bestrafung haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Und wenn es nur beim Knöllchen ist für falsche Parken, ja. So praktisch kann das sein. Aber wir lesen weiter, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für Bosheit nutzen, sondern als Knechte Gottes. Jedermann, aber er weiß jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Übrigens, also wenn jemand nach dem Willen Gottes fragt, hier steht er. Nur so ein kleiner Randgedanken. Also, Paulus in Titus, Paulus im Römer, im Petrusbrief, sie weisen darauf hin, dass diese Ordnungen gültig sind und dass wir uns unterordnen sollen. Meistens fällt es uns Männern ja leicht, von den Frauen die Unterordnung zu verlangen, wie sie in Epheser 6 beschrieben ist. Und da sind wir gern bereit, die Unterordnung zu fordern, aber wenn es an uns selber geht, dann wird es schon etwas schwierig. Und mein dritter Punkt, zu dem wir jetzt kommen, ist tatsächlich jetzt die Frage, für wen gilt diese Unterordnung eigentlich nicht? Also Punkt 2, für wen gilt die Ordnung? Jedermann. Und jetzt die Frage, für wen gilt das nicht? Mal eine ganz kurze Antwort ist eben für die Gemeinde, den Leib Christi, für die Gläubigen. Interessant, oder? Einerseits für jedermann gilt sie und jetzt gibt es da doch offensichtlich auch andere Aussagen dazu. Ich möchte ja da einfach nochmal sagen, ein Christ als Christ lebst du in einer anderen Welt, du gehörst zu einer anderen Welt. Du bist kein Bürger dieser Erde, auch wenn du hier lebst, du bist ein Himmelsbürger. Und das heißt, du folgst anderen Geboten, anderen Gesetzen, du hast eine andere Obrigkeit, du hast einen anderen Herrn. Und so lesen wir, und jetzt möchte ich da müssen wir geschwind ein paar Stellen aufschlagen, Philipper Philipper 3, Vers 20. Da lesen wir: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das heißt, jetzt könnten wir sagen, wir leben nach himmlischen Geboten, nach himmlischen Gesetzen. Uns gehen die irdischen Gebote und Gesetze nichts an. Weiter lesen wir in Epheser 2, Vers 19, dass wir, Epheser 2, Vers 19, ja, doch, Vers 19 und 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das heißt, wir sind in den Bau, in die Wohnung Gottes einverleibt, mit hineingebaut. Wir sind Bürger des Himmels. Und wenn er schreibt hier ohne Bürgerrecht, dann impliziert es ja auch, dass vorher zumindest dieses Bürgerrecht nicht da war, dieses himmlische Bürgerrecht, sondern da eben nur ein irdisches existiert hat und jetzt ein Wechsel stattgefunden hat zu einem himmlischen Bürgerrecht. In 1. Petrus 2, Vers 11 redet Petrus davon, dass wir hier Fremdlinge und Pilgrime sind, dass wir hier Gäste sind, letztlich, ja. Und jetzt sehen wir, es gibt offensichtlich verschiedene Rechte und eigentlich müssten wir Christen in einem Konflikt leben. Also es ist wirklich so, dass wir hier auf der Erde leben. Wir sind Gäste und wir sollen so leben, als hätten wir hier kein Bürgerrecht. Ich bin zwar deutscher Staatsbürger, aber mein wirkliches Bürgerrecht ist eigentlich im Himmel und nicht hier. Und trotzdem gehöre ich zu jedermann aus Römer 13, Vers 1, was wir hier gelesen haben. Und solange wir hier auf dieser Erde leben, gehört das eben auch zu uns. Und wir versuchen uns je nach Verständnis unterzuordnen dem, was der Staat uns für Gesetze auflegt. Also wie gesagt, wir sind hier nur Fremdlinge, wir sind hier nur Gäste, wir sind hier nur auf der Durchreise. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass für unseren Aufenthalt hier diesem irdischen Bürgerrecht wirklich Grenzen gesetzt sind. Das gilt nicht ohne gewisse Beschränkungen. Aber wir müssen die Beschränkungen auch verstehen und dürfen nicht eigentlich einfach nur willkürlich sagen, das gehört jetzt zu meinem himmlischen Bürgerrecht. Und gerade wenn wir den Römerbrief lesen, ich möchte erinnern, wenn wir Kapitel 12 anschauen, dann lesen wir zunächst mal davon, wie wir miteinander in der Gemeinde umgehen sollen, wie die Liebe ungeheuchelt sein soll, wie wir einander dienen sollen, wie wir einander ehren sollen, wie wir gastfrei sein sollen und so weiter. Das sind weitaus höhere Maßstäbe, weitaus höhere Gesetze, wie sie die Welt jemals formulieren kann. Im zweiten Teil von Kapitel 12 lesen wir, wie wir mit der Welt umgehen sollen. Vers 17 zum Beispiel: Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden und so weiter. Das heißt, das sind Gebote unseres neuen Reiches, unseres herrlichen Reiches, die hier schon greifen, die wir hier schon leben sollen. Und das führt uns zu dem vierten Punkt: Wir gehören einer höheren Obrigkeit an, wir gehören dem höchsten Herrn an. Ich habe es vorher schon erwähnt, möchte es nochmal sagen: Wenn Gott die irdische Obrigkeit einsetzt, die irdische Regierung einsetzt und absetzt, wie er will, dann ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, von dem die Bibel berichtet, dieser Gott ist die höchste Autorität. Es gibt niemanden, der höher ist als er. Keiner ist über ihm. Keiner kann ihm sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Wie gesagt, die Regierungen, sie haben nur Autorität, weil er sie eingesetzt hat, und weil er sie einsetzen konnte, hat er ganz klar die höhere Autorität und steht er über ihn. Römer 13, Vers 6, Vers 1b: Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehende aber ist von Gott eingesetzt. Und deshalb gilt, und jetzt sage ich drei Worte, die werde ich ein paar Mal wiederholen noch: Himmelsrecht schlägt Erdenrecht. Okay? Himmelsrecht schlägt Erdenrecht. Himmelsrecht ist immer das, was über dem Erdenrecht steht. Es ist auch ein weitaus besseres Recht. Und so wollen wir uns Apostelgeschichte 4, Vers 19 zuwenden. Da sehen wir so eine Situation, wo eben Himmelsrecht das Erdenrecht schlägt. Apostelgeschichte 4, Vers 19. Petrus und Johannes, sie werden da vom Hohen Rat gebracht und es wird ihnen geboten, nicht mehr davon zu reden, nicht mehr von diesem Jesus zu reden, noch in dem Namen Jesus zu lehren. Und dann antworten Petrus und Johannes in Vers 19: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Also hier findet wenn man das so menschlich sagen kann, diese Waage ihren neuen Schwerpunkt. Es ist nicht der Sanhedrin, der Hohe Rat, dem sie gehorchen, sondern es ist wichtiger, Gott mehr zu gehorchen. Das heißt, obwohl ihre Obrigkeit ihnen gebietet, nicht mehr von Jesus zu reden, haben sie eine ganz klare Ansage der Regierung gegenüber und sagen, nein, wir gehorchen einem anderen. Wir gehorchen dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir werden weiter in dem Namen Jesus reden. Wir werden weiter von Jesus reden. Wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Und jetzt nur ein kleiner Einschub. Jetzt können wir überlegen, was unser Staat, was die Staaten der ganzen Welt während der letzten 5 Jahre zur Corona-Zeit mit den Gemeinden Gottes gemacht haben. Können wir überlegen. In diesem Lichte und wie die Gemeinden reagiert haben. Aber auch in Apostelgeschichte 5, Vers 29, da ist nicht nur Petrus und Johannes, da sind noch mehr Apostel dabei. Antworten Sie wiederum diesem Rat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein ganz, ganz klares Statement. Da geht nichts drüber, da führt kein Weg dran vorbei. Und es macht sehr klar, an wen Sie glauben und wer in Ihrem Leben die höchste Autorität besitzt. Es macht deutlich, Sie haben Glauben und Sie haben eine Überzeugung, für die Sie zittern, für die Sie leben, für die Sie eintreten, für die Sie sich schlagen lassen. Das war bei Petrus und Johannes im Kapitel 4 die Folge. Sie haben dann Schläge bekommen und sie freuten sich darüber, dass sie gewürdigt worden waren, für Jesus zu leiden. Himmelsrecht schlägt Gottesrecht oder Erdenrecht oder Gottesrecht schlägt Menschenrecht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Hohe Rat hat hier in Kapitel 5, Vers 29 darauf beschlossen, die Apostel umzubringen. Das war die Konsequenz von ihrer Haltung. Tod. Und sie waren bereit, diese Konsequenz zu tragen. Sie haben genau gewusst, was ihnen blüht. Sie waren bereit, diesen Weg zu gehen. Sie haben verstanden, wer Gott ist und sie haben eine Liebe zu Christus gehabt. Sie haben verstanden, wer Jesus Christus ist und was er für sie getan hat, was er in ihrem Leben bewirkt hat. Sie haben es verstanden. In Apostelgeschichte 5, Vers 38 lesen wir dann, nachdem diese Situation so war, hat sich dieser Rat nochmal beraten. Und in diesem Rat gab es einen Mann, den Gamaliel, einen sehr, sehr angesehenen Lehrer in Jerusalem zu dieser Zeit. Der hat ihnen Folgendes geraten in Bezug auf die Apostel. Da sagt er zu dem Rat, und jetzt sage ich euch, Gamaliel, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Er hat verstanden, wenn dieses Reden von den Aposteln von Gott ist und wir gehen dagegen vor, dann gehen wir gegen Gott vor. Genau das, was Römer 13 sagt. Genau das hat er verstanden gehabt. Und so war die Reaktion. Und dann kommt wieder, sie fügten sich ihm, sie haben sich ihm untergeordnet, weil er ein angesehener Lehrer war, weil er Verstand hatte. Und dann haben sie die Apostel herbeigerufen, sie haben ihnen Schläge gegeben, verboten, in dem Namen Jesus zu reden, und haben sie dann entlassen. Und was lesen wir? Vers 41. Sie gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Aber nicht nur das, da hört es nicht auf. Es geht weiter, Vers 42. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren, das Evangelium von Jesus Christus von Jesus dem Christus zu verkündigen. Sie haben sich nicht einschüchtern lassen von der Regierung, von der Obrigkeiten. Sie sind im Gegenteil, sie sind aus dieser Bestrafung gestärkt hervorgegangen. Sie hatten Freude empfunden, weil sie gewürdigt worden war, für Christus zu leiden. Himmelsrecht schlägt Erdenrecht, Gottesrecht schlägt Menschenrecht. Und wir wollen uns jetzt noch zuwenden, dass wir das noch besser verstehen können, und diese Verse, die wir hier lesen, wirklich auch zu einer inneren Überzeugung zu werden und in unserem Leben anfangen zu leben und Früchte zu tragen. Wir wollen uns einen jungen Mann aus dem Alten Testament anschauen. Einige ahnen vielleicht schon, wer da prädestiniert ist dafür, da vorzukommen. Sein Name ist Belsazar, und seine Geschichte wollen wir betrachten. Ja, nicht nur seine Geschichte, muss ich einschränken. Er hat ja auch noch vier Freunde, und die Geschichte, drei Freunde, die Geschichte dieser vier Leute, vier jungen Männer, wollen wir uns anschauen. Wir schlagen auf das Buch des Propheten Daniel, und ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, wäre spannend genug, aber ich versuche es euch ein bisschen nachzuerzählen. Der König Nebukadnezar, der König von Babel, ist nach Jerusalem gezogen, hat es belagert. Er hat es eingenommen, weil Gott es ihm gegeben hat, weil Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Das lesen wir in Kapitel 1, die ersten Verse. Und dann lässt er die jungen Männer von königlichem Geschlecht in Jerusalem zusammentreiben quasi, und er führt sie in sein Reich heim, nach in die Provinz Babel, heim nach Babel. Diese jungen Männer, sie sind circa 16, 17 Jahre im vollen Besitz ihrer körperlichen Kräfte. Sie waren eben also im königlichen Rahmen aufgewachsen, königlichen Familie aufgewachsen. Das heißt, sie hatten auch schon eine gewisse Bildung, einen gewissen Standard. Und die wollte dieser Nebukadnezar noch mehr fördern und in sein Reich, in seine Regierung einbinden. Und es ist eine tragische Geschichte eigentlich. Die vier jungen Männer, sie werden unter anderem, aber ich nenne jetzt immer wieder diese vier, weil die in unserer Geschichte eine Rolle spielen, sie werden von ihrer Heimat weggeführt. Ihre Familien werden getötet. Sie sind dann alleine, werden weggeführt in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur. Wenn man so will und es menschlich betrachtet, könnte man sagen, sie haben das Glück, dass sie von königlichem Geschlechte sind und deshalb dort die königliche, wie soll ich sagen, Lehre, die königliche Schule, in die königliche Schule kommen. Sie werden dort ankommen, werden dort aufgenommen. Das Erste, was passiert, ist, dass sie zu Eunuchen gemacht werden. Sie sollen sich ganz auf das konzentrieren, was des Königs Belange sind. Sie sollen sich nicht auf Frauen irgendwie einlassen. Sie sollen den Frauen des Königs da keine Möglichkeit bieten, oder da soll irgendwie auf jeden Fall nichts dazwischen kommen. Und so sind sie nicht nur der Heimat beraubt, nicht nur der Familie beraubt, sondern auch der Möglichkeit, eigene Familien zu haben. Sie sind dessen beraubt. Und sie leben in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, unter lauter Fremden. Sie sollen dort die Sprache und die Schrift der Chaldäer lernen, und sie sollen dann im königlichen Palast dienen. Und jetzt kommen sie dort an, und Man könnte sagen, das Schicksal hat ihnen schwer zugesetzt. Sie haben einen schweren Schicksalsschlag erlitten, wenn man so will. Würden wir menschlich sagen, es ist eine tragische Geschichte. Sie sind traumatisiert und was weiß ich nicht, was alles. Und sie kommen dort an und jetzt geht es ihnen erstmal richtig gut. Sie werden an eine Tafel gesetzt, wo es alles hat, was das Herz begehrt auf dieser Tafel. Fleisch und Fisch, was weiß ich, die besten Speisen des Landes, die besten Speisen anderer Kulturen und anderer Länder. Der König spart nichts am Königshof, soll es gut, ihnen gut gehen. Sie haben nur ein Problem. Das Essen, das zählt für sie als unrein. Punkt eins. Punkt zwei, das Essen ist sehr wahrscheinlich den Götzen der Chaldäer geweiht. Das heißt, sie wollen, sie können, sie werden das nicht essen. Also jetzt kommen sie in der ganzen Situation eventuell auch noch in eine Hungersnot hinein. Oder der Tod steht ihnen bevor, denn sie widersetzen sich einem königlichen Gebot einer fremden Kultur, einer fremden Nation, einer Nation eines Königs, die sie besiegt hat. Trotzdem wagen Sie es, weil Sie Ihren Gott kennen, weil Sie Ihren Gott kennen und Ihrem Gott treu sein wollen. Und das ist so ein großes Vorbild für uns alle. Sie wagen es, den Kämmerer anzusprechen, zu sagen, Horch her, wir dürfen das nicht essen. Unsere Religion, unser Gott erlaubt uns das nicht. Gib uns Gemüse und Wasser. Und ich bitte dich nicht, dass es dauerhaft und immer so sein soll. Lass uns einen Test machen, 10 Tage lang. Wenn wir dann schlimmer aussehen wie alle anderen, die das königliche Essen genossen haben, dann werden wir uns beugen. Und nach 10 Tagen kommt die Prüfung. Lesen wir in Kapitel 1, Vers 14, da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Nach diesen 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle junge Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Gott hat ihren Gehorsam, ihren Glauben, ihr Vertrauen auf ihn. Er hat sie gesegnet. Er hat sie gesegnet. Aber dann kommt Vers 16. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse, allen jungen Männern. Das königliche Essen gab es nicht mehr. Gemüse und Wasser gab es jetzt. Ich bin sicher, da hat es schon ordentlich Zoff gegeben. Da haben die anderen schon Zunder gemacht. Die haben sich das nicht so bieten lassen. Aber der Aufseher hatte das letzte Wort. Ja, dann lesen wir, nachdem Zeiten verflossen waren. Ich sollte noch hinzufügen, diese 4 jungen Leute aus Jerusalem, die haben neue Namen bekommen. Ihre hebräischen Namen wurden ersetzt durch chaldäische Namen. Eben Daniel, sein Name war jetzt Belsazar und die anderen. Daniel ist aber unter dem hebräischen Namen eher bekannt, wie unter Belsazar, während die anderen, Hanania wird zu Sadrach, Misael wird zu Mesach und Asaria wird zu Abednego, während bei diesen 3 Freunden von Daniel, da sind eher die Namen Sadrach, Mesach und Abednego bekannt und geläufig, oder? Hat man schon mal klingelt was. Diese 4 jungen Männer, sie sind Diener oder Jugendlichen sind Diener des wahren einen Gottes der höchsten Autorität. Und sie haben trotz allem die beste Ausbildung da bekommen. Und wir sehen in dieser ganzen Geschichte, Gottes Recht schlägt Menschenrecht. Himmelsrecht schlägt Erdenrecht. Gott, er belohnt diese 4 jungen Männer. In der Form, lesen wir in Vers Kapitel 1, Vers 17, Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte ja verständlich in allen Gesichten und Träumereien. War gut, hat er noch gebraucht. Gott hat das gewusst und hat alles schon vorbereitet. Das war die erste Herausforderung, wo sie einer Obrigkeit widerstehen mussten, wo Gottes Recht höher war als das Menschenrecht. Und da kann man sagen, das war eine Kleinigkeit. Und nach diesem ganzen Drama mit Familienverlust und Ausland und was sie alles erlebt haben, ja, Flucht nicht, aber Wegführung und fremde Kultur und Einsamkeit, da hätten sie doch Mensch die Augen zudrücken können und essen können und sich's einfach mal gut gehen lassen können. Aber wir sehen, wie heilig und wie wichtig ihnen Gott war. Aber das war noch nicht die letzte Prüfung, der sie begegnen sollten, sondern es geht weiter in dem Leben. Es kommt eine Situation, wo dieser Nebukadnezar sich ein Standbild machen lässt, einen Götzen machen lässt, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Ich denke, wenn man die Elle, königliche Elle nehmen mit 52, 5 Zentimeter, dann sind wir bei circa 20 Zentimeter Höhe, 2,30 Meter Breite, so ganz grob. So ein Standbild lässt er aufstellen. Es wird in einer großen Ebene aufgestellt und dann kommen alle Beamten des Königs, werden aufgerufen, sich in dieser Ebene vor diesem Standbild zu versammeln und das Standbild einzuweihen. Das heißt, sich vor dem Standbild niederzuwerfen und anzubeten. Daniel 3, die Verse 3 bis 6. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter, Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes, dieses Standbildes, versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme. Und jetzt kommt's. Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der verschiedenen Instrumenten und aller Art Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Das ist die nächste Herausforderung. Wen sollen wir denn anbeten als Jesus-Nachfolger, als Christen? Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 10, als der Satan ihn versucht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und jetzt sind diese Jungen, diese vier Jungs, stellt euch vor, die waren 17, 18 Jahre alt, das waren keine alten Knacker, das waren junge Kerle. Und die hatten so einen starken Glauben, so feste Überzeugungen, dass sie hier stehen können dann und dem ganzen Druck, der da auf sie niederprasselt, widerstehen können. Was meint ihr, wie diese ganzen Beamten, die da aufgelaufen sind, die sich da aufgestellt haben, und als dieser Herold seinen Ruf erklingen ließ, niedergefallen sind, und jetzt stehen da drei Männer. Die stehen einfach da, die beugen sich nicht. Der totale Affront, der totale Widerstand gegen das Gebot des Königs. Widerstand gegen die Obrigkeit. Warum? Weil Gott geboten hat, er allein soll angebetet werden und keine Regierung ist es wert, sie anzubeten. Überhaupt nicht. Und so gehen sie voll in das Risiko hinein, dass sie hier des Todes sterben. Im Feuerofen. Sicherlich auch kein angenehmer Tod. Also mir reicht es schon manchmal, wenn ich einen Holzscheit in einen heißen Ofen reinlegen muss. Das ist manchmal schon ordentlich heiß. Aber hier drin zu reingeworfen zu werden und zu verbrennen, schrecklich. Jetzt gab es da Leute, die, sollte es der König nicht bemerkt haben, die direkt hingegangen sind, so Petzen, ich weiß nicht, kennt ihr das Wort Petzen, ja? So Verräter, die direkt zum König gerannt sind und sagen, König, König, da gibt's Leute, da gibt's Männer, die werfen sich nicht nieder, die beugen ihr Knie nicht. Wir lesen Vers 12 in Daniel 3. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Was meint er, wie der König gekocht hat? Vielleicht war der heißer wie der Ofen. Der hat vor Zorn geglüht. Wie können es hier junge Männer wagen, seinem Gebot zu widerstehen. Was für eine Frechheit, was für eine Respektlosigkeit. Das kann doch nicht wahr sein. Und sie haben den Tod vor Augen. Sie wissen doch, wer ich bin. Warum tun sie nicht, was ich ihnen sage? Und er gibt ihnen eine zweite Chance. Aber wisst ihr, bevor der König die zweite Chance umsetzt, sagen sie ihm, diese drei Männer, also er sagt ihnen, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Er ist schon ziemlich vermessen als, aber gut, er ist König, er hat den Eindruck, dass ihm die ganze Welt gehört und ein Großteil der Welt war ihm unterworfen zur damaligen Zeit und von daher war sein Denken ganz klar, über mir gibt es keinen mehr. Und dann Vers 16, Kapitel 3, Vers 16, Sadrach, Mesach, Abednego antworten und sprechen zum König. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns aus deiner Hand erretten, o König. Egal wie es ausgeht, aus deiner Hand werden wir errettet sein. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Was für ein Mut, was für ein Bekennermut, was für eine Courage haben diese drei jungen Männer. Und die Antwort Nebukadnezar oder die Beschreibung dann in Vers 19, Nebukadnezar voll Wut. Sein Aussehen verändert sich gegen diese drei Männer. Und er gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und die stärksten Männer in seinem Heer befahl er, diese drei zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Ihr merkt, manchmal ziehe ich ein bisschen zusammen, dass wir einfach schneller vorwärts kommen. Die Männer wurden gebunden in ihren Mänteln, Beinkleider, komplett so wie sie waren, samt ihren Turbanen, ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Das war der Befehl des Königs. Und diese Hitze, sie war so groß, dass es die Männer getötet hat, die diese drei in den Ofen geworfen haben. Aber sie sind in diesen Ofen gefallen. Und wir müssen uns einen Ofen vorstellen, so ein Haufen mit einer Öffnung vorne. Da drin brennt das Feuer und von hinten oder seitlich her gibt es eine Rampe. Da werden die Opfer, sage ich jetzt mal, hochgeführt und dann nach unten geworfen. Ja. Also eigentlich ist das ein Götzenofen, wo man normal Kinderopfer auch gebracht hat. Ja. Und da werden die drei jetzt reingeworfen. So, und dann geht es weiter ab Vers 24. Was passiert jetzt? Alle rechnen damit, dass sie in den Ofen fallen, dass sie wahrscheinlich direkt zu Asche werden, direkt verglühen. So heiß wie der Ofen war, würde das ganz schnell gehen. Aber was passiert? Jetzt lehrt der lebendige Gott den König das Fürchten. Er, Vers 24, da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Und er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Gewiss, o König. Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung, also vor diesen Ofen da, vor die Öffnung, und begann und sprach, Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten. Ja, da war's verstanden, he? Hat gut zugehört vorher. Tretet heraus, kommt her. Da kamen die drei aus dem Feuer. Alle versammeln sich um sie herum. Und dann über deren Kleider, Vers 27b, der zweite Teil, über deren Kleider, Leiber, das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt. Ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Und da ist Nebukadnezar zum ersten Mal bereit, Gott die Ehre zu geben. Gepriesen sei der Gott Sadrach, Mesach, Abednego, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten. Sagt das ganz deutlich, sie haben ein Gebot übertreten. Aber der Gott, der sie hier bewahrt hat, der ist höher als ich. Sie haben ihm vertraut. Und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Dann erlässt er eine Verordnung, dass dieser Gott angebetet werden soll. Noch einmal, Gottes Recht schlägt Menschenrecht. Gottes Recht ist immer höher wie Menschenrecht. Ja, jetzt habe ich so viel erzählt, ich habe hier mal gar nicht umgeblättert. Aber ich möchte euch trotz allem noch hineinnehmen in eine zweite Situation ähnlichen Ausmaßes. Aber jetzt geht es nicht mehr um die drei Freunde, jetzt geht es um den Daniel, um den Belsazar selber. Da finden wir eine Begebenheit. Daniel, er war zum obersten wie nennt er sich? Zum obersten Minister berufen worden und es gab halt einige Leute, die unter ihm waren und die neidisch waren auf seine Karriere. Und jetzt haben sie sich überlegt, wie kriegen wir diesen Daniel zu Fall? Und sie haben in seinem Leben gesucht und jetzt lesen wir, dass sein Leben blameless, tadellos war, dass es nichts gab, wofür sie ihn anklagen könnten. Seine Integrität war absolut. Er hat ein sauberes, eine reine Weste gehabt. Sie haben nichts gefunden, wofür sie ihn anschwärzen hätten können. Und das ist, was Römer 13, Vers 1 bis 7 meint, der Obrigkeit untertan zu sein. Alles tun, solange es Gottes Recht nicht missachtet. Alles tun, solange es Gottes nicht Recht nicht missachtet. Sie haben dann aber letztlich doch einen Anklagepunkt gefunden. Wie kann es auch anders sein in seiner persönlichen, jetzt sage ich es mal, Religion. In dem, was er persönlich, welchen Gott er persönlich angebetet hat. Und dann haben sie dem König eine Verordnung, ein Gesetz untergeschoben, das der König dann unterschrieben hat. Und die Gesetze, die die Könige damals oder in diesem Reich unterschrieben haben, die waren nicht mehr aufzuheben. Die konnten wir nicht mehr ändern. Und dieses Gesetz sagte, dass über eine gewisse Zeit niemand im ganzen Reich etwas erbitten dürfte. Der König hatte mittlerweile übrigens gewechselt, es war Darius, es war nicht mehr Nebukadnezar. In diesem ganzen Reich niemand mehr etwas bitten dürfte, außer vom König. Und jetzt kann man ja sagen, gut, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein bete und zu Gott etwas bitte, dann muss das ja keiner mitkriegen. Und hier lernen wir etwas von Daniel, was mich eigentlich fasziniert. Kapitel 6, Vers 11. Der König hat dieses Edikt unterschrieben, es ist rausgegangen, es wurde wirksam. Und jetzt lesen wir Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte seinem Gott ganz, wie er es zuvor immer getan hat. Daniel hatte die Gewohnheit, in sein Haus zu gehen, in den ersten Stock zu gehen, bei offenem Fenster Richtung Jerusalem zu Gott zu beten. Das hat er immer schon so gemacht. Und jetzt kam diese Verordnung des Königs. Und jetzt ist er nicht eingeknickt und hat gesagt, naja, dann mache ich halt die Fenster zu, ziehe den Vorhang rüber und es ist alles gut. Er hat an dieser Gewohnheit festgehalten, weil er keine Menschenfurcht hat. Er hat Gottesfurcht gehabt. Er hat wahre Gottesfurcht gehabt. Er wusste, keiner steht über Gott. Und so hat er weiterhin gebetet, wie bisher auch. Und nachdem dieses Edikt raus war, hat er sich sofort in sein Haus begeben und hat gebetet. Er hat sich direkt aufgemacht und zu Gott gebetet. Nun, seine Feinde, die haben sich auch aufgemacht. Die standen schon unten hinterm Gebüsch und haben gewartet, was passiert. Und als sie ihn beten gehört haben, als sie ihn von Gott etwas erbitten hatten gehört, sind sie sofort zum König gelaufen. Der König, er hat den Daniel eigentlich geschätzt, aber jetzt hat er ein Gesetz erlassen und dieses Gesetz konnte er nicht mehr zurücknehmen. Und jetzt war er diesen Leuten in die Falle auf den Leim gegangen, in die Falle getappt. Und jetzt wurde Daniel in ein Löwenloch geworfen. Daniel war auch war zu diesem Zeitpunkt kein junger Knabe mehr, der war schon etwas im vorgerückteren Alter. Das Loch, in dem die Löwen waren, war auf jeden Fall so tief, dass die Löwen nicht hochspringen konnten und dann oben schon irgendwie Schaden anrichten konnten. Das heißt, Daniel wurde da nicht schön abgeseilt, ganz brav, sondern er wurde da einfach reingestoßen. Er hatte schon mal freien Fall direkt vor die Löwen hin. Schon da hat Gott ihn bewahrt, dass er sich keine Knochen gebrochen hat oder nichts passiert ist. Und dann sind diese Löwen gekommen, diese hungrigen Biester, und hätten ihn am liebsten verschlungen. Aber es ging nicht. Warum? Weil Gott einen Engel geschickt hat und sie ihm den Löwen den Rachen zugehalten hatten. Der König, er hat in dieser Nacht nicht geschlafen. Er ist auf und ab gegangen. Er ist fast verrückt geworden darüber, dass er hier in eine Falle getappt war und dass er seinen besten Mann hat so auflaufen lassen müssen und so opfern müssen. Und am anderen Morgen, sobald die Sonne ihre ersten Strahlen geschickt hatte, ist der König sofort losgerannt und hat diesen Deckel diesen Stein von der Öffnung selber gewälzt oder wälzen lassen, hat er noch jemand mitgenommen und hat nach Daniel gerufen. Daniel, hat dein Gott dich bewahrt? Was sagt Daniel? Der nur noch aus Knochen besteht, oder? Alles zermalmt. Ist doch verrückt, oder? Dieser König, das ist immer wieder faszinierend. Er hatte tatsächlich die Hoffnung, dass der Gott Daniel so groß ist, dass er den Daniel retten kann von den Löwen. So viel Hoffnung hatte dieser eigentlich gottlose König. Und er rennt zu der Löwengrube und tatsächlich, als er hinein ruft mit zitternder Stimme, fragt nach Daniel, antwortet er ihm, ja, mein Gott hat einen Engel geschickt und er hat den Löwen den Rachen zugehalten. Lesen wir in Vers 23, Kapitel 6, Vers 23. Mein Gott hat seine Engel gesandt, den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Die Reaktion des Königs, da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man Daniel heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Schaut, weder im Feuerofen fand sich Brandgeruch an diesen drei Jungs, noch in der Löwengrube ein Kratzer von einem Löwe, der mal zu dicht an ihm vorbeigelaufen wäre. Nichts. Gott hat alle vier durch ihr Leben hindurchgetragen und bewahrt. Und dann hat der König diese Übeltäter, die dieses Gesetz veranlasst hatten, bestraft, indem er sie in die Löwengrube geworfen hat. Und dann lesen wir in Vers 25, man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen, und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Das zeigt uns, dass die Löwen richtig hungrig waren. Und die hatten am Vortag auch schon Hunger. Aber Gottes Allmacht ist einfach größer. Noch einmal, Gottes Recht schlägt Menschenrecht. Gottes Recht ist immer höher als Menschenrecht. Ja, was heißt das für uns? Was kann das für uns heißen? Was es auf jeden Fall heißt, ist, deine Gottesfurcht muss deine Menschenfurcht überwinden. Deine Gottesfurcht muss deine Menschenfurcht überwinden. Oder andersherum gesagt, deine Liebe zu Gott muss deine Angst vor Menschen schlagen. Deine Liebe zu Gott muss höher sein als deine Angst vor Menschen. Wenn wir ehrlich sind, es ist immer die Angst vor Menschen, die uns abhält, Gott zu gehorchen. Immer die Angst vor Menschen. Ich möchte noch Kolosser 3, die Verse 16 und 17 lesen. Da haben wir eine Aufforderung. Und ich lese das, weil ich jetzt einen gewissen Bezug auch zu den vergangenen Jahren herstellen möchte. Unsere Liebe zu Gott muss höher sein als unsere Angst vor Menschen. Kolosser 3, Vers 16 und 17. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander, singt Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das alles tut im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Unsere Liebe zu Gott, deine Liebe zu Gott, zeigt sich in dem, was du tust, zeigt sich in dem, was wir tun. Das heißt, wir wollen weiter singen, wenn das Singen vom Staat verboten wird. Warum? Weil unsere Liebe zu Gott größer ist als die Angst vor dem Staat. Wenn wir wollen weiter uns zum Gottesdienst versammeln, wenn die Gemeinden geschlossen werden. Warum? Weil unsere Liebe zu Gott, unsere Gottesfurcht größer ist als Menschenfurcht und Angst vor den Menschen. Wir wollen keine Gemeinde sein, die die Tore schließt. Wenn die vorne die Tür versiegeln, dann ist halt der Raum geschlossen. Aber wir können uns trotzdem versammeln. Halt nicht hier, aber irgendwo schon. Hebräer 10, Vers 25. Er fordert uns auf, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen. Dass wir da sind, wo Menschen zusammenkommen und Gott loben. Das ist unser Auftrag. Und da gehören wir hin. Das ist das, was für Versammlungen, das ist das, was für Gemeinden gilt. Das ist das, was Christen zu aller Zeit gemacht haben. Das ist das, was Daniel und seine Freunde Sadrach, Mesach und Abednego gemacht haben. Das ist das, was Paulus gemacht hat, als er im Gefängnis in Philippi saß mit Lukas zusammen. Warst du Lukas? Silas zusammen, danke, genau. Ich habe gewusst, irgendwas stimmt gar nicht. Deshalb haben sie sich in den ersten Jahrhunderten in den Katakomben getroffen, um sich zu versammeln. Warum? Weil der Staat verboten hat, dass sie sich versammeln dürfen. Und sie haben sich trotzdem versammelt. Gottes Recht schlägt Menschenrecht. Gottes Furcht muss unsere Menschenfurcht überwinden. In anderen Ländern haben sie sich in Wäldern versammelt. Oder sind kreativ geworden, um sich irgendwo zu treffen, wo sonst kein Mensch war und wo sie sich treffen konnten. Sie haben nicht einfach nur einen Bildschirm eingeschaltet. Nicht, weil sie das nicht gehabt hätten. Ja, sie haben es nicht gehabt. Aber es war ihnen wichtig, die Gemeinschaft, die persönliche Gemeinschaft miteinander zu haben. Sie haben sich heimlich getroffen. Sie haben sich über das Verbot, über die Verbote des Staates hinweggesetzt, weil sie Gott mehr geliebt haben, als sie Angst hatten vor dem Staat. Was kann der Staat nehmen? Maximal mein Leben. Maximal mein Leben. Wisst ihr, und genau aus dem gleichen Grund, wie die Geschwister die letzten 20 Jahrhunderte hindurch unter Verfolgung und auch heute noch unter Verfolgung sich versucht haben, zu treffen und zu versammeln, in der Gefahr, ihr Leben zu lassen, ihr Leben zu verlieren. Genauso sind auch wir heute aufgefordert, zu handeln. Und dann ist einfach Corona kein Grund, sich nicht zu versammeln. Es kann kein Grund sein, sich nicht zu treffen. Es kann nicht sein. Die Gemeinde lebt von der Gemeinschaft, sie lebt von dem gemeinsamen Hören auf Gottes Wort. Das gemeinsame Hören auf Gottes Wort ist mehr, wenn jeder Einzelne vor dem Bildschirm sitzt und das Gleiche hört. Die Gemeinschaft hier ist mehr wie deine Gemeinschaft mit dem Bildschirm zu Hause. Und deshalb dürfen wir nicht aufhören, uns zu versammeln und dürfen nicht aufhören zu singen und dürfen nicht aufhören, in dieser Sache uns vom Staat Schranken auflegen zu lassen, die Gottes Ehre, Gott die Ehre rauben. Der Staat darf sich nicht in Gottes Reich einmischen, in die Gemeinde einmischen. Und es ist eben so, dass wir ja Länder um uns herum haben oder zumindest kennen, in denen das dauerhaft sogar so ist. Aber Christus ist doch der König, Christus herrscht doch. Auch wenn wir ihn nicht sehen, im Moment, er unsichtbar herrscht, Sie versuchen, Pastoren verhaften zu lassen und wegzunehmen. Die Gemeinde versammelt sich. Die Gemeinde kommt zusammen. Es ist ihnen ein Anliegen. Zeit spielt keine Rolle. Gottes Recht schlägt Menschenrecht. Übrigens, noch eine Sache, die vielleicht ein Indikator dafür hätte sein sollen, was Corona eigentlich war. Wir lesen ganz am Anfang, bevor die Menschen den Turm zu Babel bauten und eine Sprache hatten, beziehungsweise als sie ihn gerade gebaut hatten und Gott herniederfahren musste, um die Höhe anzuschauen, da lesen wir, Gott hat gesagt, da lasst uns herniederfahren, den Turm besehen und so weiter. Und wir wollen ihre Sprache verwirren, denn sonst sind sie in der Lage, ganz viel Gottloses zu tun. Könnt ihr 1. Mose 11 nachlesen. Und dann ist Gott herniedergefahren, hat die Sprache verwirrt. Er hat die Einheit unter den Menschen zerstört, damit sie nicht weiter versuchen, ihre Götzen zu bauen. Sie haben es weiter versucht, in kleinerem Maße. Aber als Corona begann, war die Welt einer Meinung. Und ich sage euch, wenn die Welt einer Meinung ist, dann ist das eine teuflische Einheit. Es ist keine göttliche Einheit, es ist eine satanische Einheit. Und davon dürfen wir uns einfach nicht gefangen nehmen lassen, egal was die Medien verkündigen. Schon allein das ist ein Indikator dafür, dass diese Maßnahme keine echte Maßnahme war oder ja, gewesen ist, die uns als Bevölkerung vor irgendetwas geschützt hätte, sondern eine Maßnahme war, die der Teufel dazu benutzt hat, um Gemeinden zu zerstören. Denn in dieser Zeit sind Gemeinden kaputt gegangen, muss man sich mal vorstellen. Durch diese Maßnahmen sind Gemeinden zerstört worden. Und ich hoffe und ich bete darum, dass wenn die nächste staatliche Maßnahme kommt, dass wir sie erkennen und dass wir treu sind, dass wir Gottes Recht beachten, Gottesfurcht haben, so viel Gottesfurcht, dass wir keine Angst haben vor dem, was der Staat uns für Repressalien auch auferlegen könnte. Er ist ein Staat, er ist eine Regierung, die doch von Gott eingesetzt ist. Und Gott ist kein kleiner Gott, das wissen wir jetzt hoffentlich. Also, wir haben gesehen, erstens, wer der Regierung die Macht gibt, nämlich der, der sie einsetzt, Gott selber. Wir haben gesehen, für wen diese Unterordnung gilt, war der Punkt 2, für jedermann, auch für uns. Und wir haben gesehen, für wen sie nicht gilt, für uns, da wo Gottes Recht in Gefahr steht oder gebrochen werden müsste. Wir wollen einer höheren Obrigkeit gehorchen, wir wollen der höchsten Obrigkeit nachfolgen. Wir haben die Beispiele aus dem Buch Daniel von diesen vier jungen Männern gesehen, Sadrach, Mesach und Abednego im Feuerofen und Daniel in der Löwengrube. Mein Gebet ist, dass wir daraus lernen und Gott fürchten lernen und ihm die Ehre geben, zu jeder Zeit, egal was für Einschränkungen das für unser persönliches Leben, für unsere persönliche Freiheit letztlich bedeutet. Denn frei ist der, der zu Jesus gehört, immer. Egal wie viel vielleicht Gitterstäbe um ihn herum sind, frei ist der, der zu Jesus gehört, immer. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort, dass du uns ja auch mit solchen Themen konfrontierst und einfach uns klar machst, dass du der allerhöchste Gott bist und dass über dir keiner steht und dass kein Staat, dass kein Mensch das Recht hat, uns diese Gottesfurcht und diesen Gehorsam dir gegenüber zu nehmen und zu verwehren. Es ist mein Gebet, dass wir wirklich treu sind in der Nachfolge, dass unser Glaube ja zu einem so festen Glauben wird, dass wir darum kämpfen, darum ringen, an ihm festzuhalten und ihn mit anderen zu teilen, so wie wir es bei deinen Aposteln gesehen haben. Danke dafür. Amen.